Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Pollmann, welche Interessen und welche Interessengruppen gibt es in der Situation, die wir gerade in Iran im Golf von Oman beobachten?
Ja, auf jeden Fall mehr als die zwei, Amerika und Iran. Also das, glaube ich, muss man nicht groß erklären. Also die Feindstellung zwischen Amerika und Iran war mehr oder weniger immer da. Also geht auch in der Geschichte ja zurück. Mhm. Frühestens, sagen wir mal, mit Mossadegh, der das Erdöl, das Geld aus dem Erdöl für die eigene Bevölkerung haben wollte. Dann Schah von Persien, den die Amerikaner eingesetzt haben. Der war ihn aber auch gegen Ende, können wir vielleicht noch drauf kommen, war ihn auch nicht mehr so richtig lieb. Dann kommt Khomeini, mhm. Der das übernimmt. Und dann wird ja gleich Botschaftsbesetzung, die Amerikaner haben Geiseln. Es gibt einen merkwürdigen Zusammenhang mit der Präsidentenwahl mit Ronald Reagan. Der gewinnt und dann werden die Geiseln freigegeben. Carter, der verhandelt hat, hat das vorher nicht geschafft. Also das nennt man Oktober-Surprise, da gab es auch schon.
Bei den Geiseln meinen Sie die Geiselnahme in der Botschaft?
In der Botschaft, genau. Da waren also 180 oder sowas Botschaftsangehörige, wurden von den Iranern als Geiseln genommen und die Amerikaner wollten sie zurück und es gab dann Verhandlungen. Das geht in die Iran-Contra-Affäre rein. Das wird vielleicht ein bisschen viel jetzt. Ja, auf jeden Fall, es gibt, auf jeden Fall, die Iraner sind, das muss man verstehen, sind ein Konkurrent. Es gibt sozusagen drei Spieler, die dort um die Vorherrschaft im Nahen Osten gegeneinander antreten.
Also es geht nicht nur um Ressourcen, sondern es geht auch um die Einflusszone.
Ich würde sagen, es geht vor allen Dingen um die Einflusszone in diesem Fall, ja, weil da steht gegeneinander Saudi-Arabien und Iran, beides erdölproduzierende Länder.
Ja? Das stimmt, ja.
Die Saudis ganz eng an den Amerikanern und seit einigen Jahren ganz eng auch an den Israelis, was komplett überraschend war. Also als ich das erste Mal davon hörte, wie eng das wurde, es wird also in israelischen Zeitungen wird darüber wurde und wird darüber geschrieben, dass man ja auch den Saudis eine Atombombe zugestehen könnte. Und was braucht man denn als Gegenleistung dafür? Also was will man fordern? Darüber, so weit geht es. Also das, was dem Iran unterstellt wird, der Bau einer Atombombe, was unbedingt verhindert werden muss, weil so getan wird, als wenn die Iraner eine Atombombe, das Erste, was sie machen würden, wäre ein Atomangriff auf Israel. Sozusagen Gaga, ja. Wir haben im Kalten
Krieg. Warum halten Sie das aber für so abwegig?
Weil ich halte das für kompletten Unsinn. Ich glaube auch nicht, dass das jemand in Israel wirklich glaubt. Israel hat irgendwas zwischen 100 und 400 Nuklearsprengköpfe. Alles, was sozusagen der Bauchladen hergibt. Das sind Neutronenwaffen, das sind Mini-Nukes. Es sind große Megatonnen, auch sie haben Raketen. Sie haben ihre U-Boote mit der Harpoon-Lenkwaffe. Also die Israelis sind wahrscheinlich die viertstärkste Atommacht der Welt. Ja? Wenn jetzt, das ist so ähnlich wie mit Korea, wenn jetzt der Iran eine Bombe hat, wären sie, die Iraner gucken sich das an, haben 200 Jahre niemand angegriffen und die Kultur ist nicht besonders aggressiv. Jetzt aber davon abgesehen, würden sie, wenn sie eine Atombombe haben, gleich mal angreifen, um dann endgültig final komplett vernichtet zu werden, weil die andere Seite ein Vielfaches von ihren Waffen hat. Würde man doch nicht tun. Sondern es ist so wie im Kalten Krieg, wenn jemand die hat, es verändert das Machtgleichgewicht. In dem Moment, wo die Iraner auch eine Bombe hätten, wären sie in der Wertigkeit höher. Das versucht man zu verhindern. In dem Moment, wo man der Einzige ist, das war immer das Ziel, zum Beispiel die Amerikaner, dass sie die Einzigen sind, die Atombombe haben, weil dann können sie durchregieren.
Aber wieso ist Iran so schwierig? Wieso kommt man mit Iran, weder Israel noch Saudi-Arabien, niemand kommt mit Iran auf einen gemeinsamen
Nenner. Israel und Saudi-Arabien streiten mit dem Iran um die Vorherrschaft, ja, in dieser Region. Welche Macht wird diejenige sein, die die Vorherrschaft hat? Und da arbeiten jetzt eben Saudi-Arabien und Israel zusammen, um den Iran zu beseitigen aus dieser Rolle. Sobald Iran beseitigt ist, wird diese große Liebe zwischen Israel und Saudi-Arabien sofort beendet werden. Und es geht dann darum, wer jetzt der Nächste ist.
Also kann so gesehen Iran gar nicht mal irgendwas falsch oder richtig machen. Es ist grundsätzlich so, dass er ungünstig da ist.
Er ist ungünstig da und Sie können das sehen. Das ist das, was ich vorhin ansprach. Iran war immer eine Gefahr insofern, als er ein Industriestaat sozusagen auf dem Sprung zu einem echten Industriestaat war. Das war etwas, was die Amerikaner verhindern wollten. Übrigens schon beim Schah. Also die Entwicklung beim Schah von Persien war, dass der Iran immer wirtschaftlich immer wichtiger wurde. Und das Argument hieß, man wird nicht ein neues Japan zulassen. Also Japan, das vor dem Zweiten Weltkrieg als Industriestaat auf einmal anfing, groß wurde, und dann musste man diesen Konkurrenten im Pazifik bekämpfen. Dafür brauchte man dann Pearl Harbor, ja? Also um einen Anlass zu haben, dagegen vorzugehen. Und so ist es jetzt mit dem Iran ähnlich. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt die Arabischen Emirate, die muss man auch noch bedenken dabei, die sind nicht das gleiche wie Saudi-Arabien. Es sind die Israelis, die in Koalition stehen mit den Saudis und mit den Amerikanern und die Amerikaner. Und wir haben jetzt eine Regierung, also bei Trump, ich bin mir nicht so sicher, ob Trump Herr im eigenen Haus ist, aber er hat Bolton geholt, und Bolton hat schon immer vor, den Krieg mit Nordkorea und den Krieg mit dem Iran. Das ist sein Programm, seit es ihn wahrscheinlich als denkendes Wesen gibt. Ist der Kriegstreiber in dieser Regierung. Und Pompeius Maximus oder Minimus, je nachdem, ist in dieselbe Richtung. Also bei Trump, man kann ja immer sagen, was man will, aber er hat noch keinen Krieg angefangen, also auch wenn er eine komische Außenpolitik hat.
War ja jetzt die letzte Woche kurz davor in Iran, also soll angeblich einen Befehl gegeben haben, Iran anzugreifen.
Ja, das genau.
Den er noch kurzfristig widerrufen hat.
Das ist ein sehr interessanter Fall. Es gibt einen sehr guten Journalisten, von dem ich sehr viel halte, Pepe Escobar. Der hat darüber geschrieben und hat gesagt, dass die Amerikaner hatten einen Marineaufklärer, also mit 4 Triebwerken, hat die Bundeswehr auch. Orion heißt er, also von U-Boot-Jäger, ja, mit großes Flugzeug. Ist so ein altes Verkehrsflugzeug aus den 60er Jahren, was umgebaut ist. Kann sehr lange über See fliegen. Und das war unterwegs, da sind dann 20 oder 30 Leute Besatzung drin. Das ist sozusagen mit viel, viel Elektronik an Bord. Und daneben flog ihre Global Hawk Drohne. Ja? Und die US Navy hat nur eine Drohne von diesen großen Dingern. Die haben eine Spannweite, die größer als eine Boeing 737, also ein großes Teil. Und daneben fliegt dieser U-Boot-Aufklärer. Und die Iraner, so hat Pepe Escobar das geschildert, haben bemerkt, was die vorhaben. Die Amerikaner wollten, dass der Aufklärer, von denen haben sie viele, abgeschossen wird. Und sie haben die Drohne daneben, um den gesamten Sprechfunkverkehr, um das optisch in allen Varianten festzuhalten. Dann hätten sie also so ein Ereignis wie damals KAL 007, ja, von den Koreanern, die abgeschossen wurde über der Sowjetunion zur Reagan-Zeit, wo man also hätte zeigen können, sozusagen die Iraner greifen an, und dann hat man auch einen Grund, einen Militärschlag mit Toten zu machen. Und jetzt waren die Iraner, denen man alles Mögliche unterstellen kann, aber nicht, dass sie dumm sind. Ja, es sind sehr, sehr kluge Leute in der Regierung und auch sehr, sag ich mal, kühl und abwägend, ja, vernünftig. Die haben stattdessen diese Drohne abgeschossen. Und das ist sozusagen ein guter Schachzug gewesen, also mit einer sehr billigen Rakete, diese Drohne, das ist ein Signal gewesen. Aber es sah so aus, also das, wenn Pepe Escobar, der sehr gut informiert ist, ja, also lohnt sich wirklich, dem zu verfolgen, was er schreibt Asia Times zum Beispiel, Consortium News USA oder auch The Saker, also den russischen Blog. Er hat gesagt, was dort geplant war, war eben schon eine, also wenn Sie wollen, nicht False Flag, aber eine inszenierte Situation, mit der man einen Kriegsanlass produzieren wollte. Ich habe es verglichen eben mit KL 007, da sind Sie wahrscheinlich zu jung für, das war Anfang Reagan-Zeit.
Das wurde aber mittlerweile zugegeben, dass dieser Fall ein Teil der verdeckten psychologischen Kriegsführung war seitens USA damals gegenüber der Sowjetunion. Weil sie noch davor mit ganz vielen Flugzeugen sind bereits immer knapp vor dem sowjetischen Luftraum oder teilweise sogar eingedrungen mehrfach.
Genau.
Und deswegen waren sie schon gereizt.
Es war vollkommen klar. Also es war sozusagen vollkommen klar, dass die Version, die wir gehört haben, erstens wussten die Amerikaner durch das Abhören des Sprechfunks mit einer NSA-Station in Nordjapan, wussten sie, dass die Sowjets nicht mit Absicht ein Verkehrsflugzeug abgeschossen hatten, was Reagan behauptet hatte, die ungeheure Brutalität der Sowjetunion und so weiter. Das war das eine.
Zum Zweiten,
gibt noch viel mehr bei dem Fall. Das ist zum Beispiel so etwas. Und der Punkt, also um es jetzt zu sagen, der Kapitän hatte Fracht ausgeladen, Sprit dazu. Er hat die Route, er hat also an den Punkten, an wo er sich hätte melden müssen, hat er, obwohl er woanders war, sich gemeldet, die falschen Positionen durchgegeben. Wie kommt das zustande? Und dann flog er genau zu einem Zeitpunkt, wo über ihm ein Aufklärungssatellit ist, über die neueste sowjetische Radaranlage Kamtschatka-Sachalin, die gerade frisch in Betrieb genommen war. Das war für die Sowjets. Und er flog, das Flugzeug flog in einem, sozusagen mit einem anderen amerikanischen, so einem Superaufklärer, also das heißt so ein elektronischer Staubsauger, flog neben ihm her und machte den Transponder aus. Also wo man sehen kann, nicht nur da ist ein Blip auf dem Radarschirm, sondern wie heißt die Maschine, wie schnell ist sie, wie hoch. Also die Daten werden gesendet an die Radarstation. Das war alles sehr, sehr auffällig. Und daraus nahmen die Sowjets an, es handelt sich um einen Spionageflug. Und außerdem, als die Maschine dann abgeschossen war und diese ganze Sache losging, nahm die sowjetische Führung an, dass es ein Lusitania-Ereignis ist, also das Erster Weltkrieg, also ein mit Absicht inszeniertes Ereignis, um einen Krieg gegen die Sowjetunion
zu provozieren.
Ja, sozusagen in die Reichweite zu bringen. Das haben die Amerikaner sehr oft gemacht, solche Ereignisse. Das war ein gutes Beispiel, das war so ähnlich. Ja? Also das heißt, wir wissen heute, damals haben wir erfahren, die bösen Sowjets schießen Passagierflugzeug aus dem Himmel, kleine Kuscheltiere.
Zurück zum Oman, Golf von Oman. Wie finden Sie jetzt die Reaktion von Iran und beziehungsweise Sie haben schon zu der Drohne gesagt, dass Sie das eine durchaus strategisch kluge Schachzug finden. Halten Sie das für wahrscheinlich, dass die Iraner den Tanker angegriffen haben, den US-Tanker?
Also die Sache, die wir gesehen haben, eine Mine über Wasser anzubringen und dann Mine zu entfernen mit einem Schiff, wo dicht gedrängt Leute draufstehen, also wenn was passiert, geht gleich sozusagen alles, das kann ich nicht ganz glauben. Es gibt aber eine Variante, wenn man jetzt vernünftig rangeht und sich überlegt, was sind die Interessen, dann ist es so, dass die Iraner werden stranguliert durch die Wirtschaftssanktionen der Amerikaner. Die Europäer verhalten sich nicht sozusagen, haben keine eigene Außenpolitik. Sie tun so, als wenn sie diese Sanktionen umgehen wollen. Ich meine, immerhin haben nicht die Iraner den Vertrag verlassen, sondern die Amerikaner. Und jetzt müssten die Europäer sagen, so geht das nicht. Stattdessen bedrohen die Amerikaner die Europäer mit Sanktionen, falls sie die Sanktionen brechen, die sie gegen Iran, also wenn es zu Handel kommt. Und jetzt wollten die Europäer so ein Finanzinstrument aufbauen, damit sie nicht von den Amerikanern sind. Das ist alles sehr halbherzig.
Ja? Also im Umkehrschluss, Iran hatte wenig von dieser Aktion.
Nein, die könnten sehr viel davon haben. Ich meine, das muss man so betrachten. Das heißt, was können die Iraner machen? Ja, die Iraner sind militärisch nicht in der Lage, mit den Amerikanern mitzuhalten. Obwohl sie, diese Revolutionsgarden sind eine Elitetruppe. Das ist sozusagen anerkannt. Aber sie sind die Schwächeren. Aber sie haben einen entscheidenden Faktor, den sie den Amerikanern entgegenhalten können. Und das ist die Straße von Hormuz. Wenn die gesperrt wird für den Tankerverkehr, das geht ganz schnell, das ist sehr eng, da muss man nur ein paar Schiffe oder sozusagen, es reicht schon, wenn man ein paar Schiffe angreifen würde, dann würden die Versicherungsgesellschaften würden nicht mehr mitmachen und Schiffe da durchschicken. Und dann würde in kürzester Zeit der Ölpreis hochgehen, verdoppeln, vervierfachen, sonst etwas, aber nicht nur das, sondern die gesamte Finanzwirtschaft hängt da dran. Und das ist Trump, so wie ich das gehört habe, er hat nicht viele Berater, er liest nicht viele Dokumente zu den Sachen, aber dort wurde ihm von der amerikanischen Wirtschaft gesagt, hochgefährlich, weil dann kollabiert unser Wirtschaftssystem.
Aber dafür muss doch ein Iran nicht einen Tanker angreifen.
Er muss sozusagen damit winken. Also das heißt, er muss nicht selber. Also wir gehen von Interessen aus. Die Amerikaner haben ein Interesse, offenbar, wie es aussieht, einen Krieg anzufangen. Die Iraner haben das Interesse, dass sie bestehen bleiben und dass es keinen Krieg gibt. Und ihre Möglichkeit ist, jetzt in einer Abschreckung zu drohen, wenn was passiert. Wenn ihr Amerikaner anfängt, dann wird euch das sozusagen, es wird nicht nur die Region in Brand setzen, was es auch tun wird, sondern es wird eure Wirtschaft so schädigen, dass man davon reden kann, es kann sein, dass sie kollabiert.
Also es kann, Sie ziehen das durchaus in Betracht, dass das Iran seinerseits auch eine Aktion sein könnte, um sozusagen ein bisschen Macht zu demonstrieren.
Aber nicht, ich glaube nicht, dass das, was jetzt passiert ist, von den Iranern kommt. Aber die Iraner müssen diese Karte quasi, diese Möglichkeit, das müssen sie hochhalten aus ihrer Sicht. Es wäre aber sehr dumm, jetzt einen Zwischenfall jetzt zu inszenieren, der zu einem Angriff führt. Sie brauchen das ja, um den Angriff zu verhindern und nicht, um ihn möglich zu machen. Das heißt, ich glaube, dass diese, was jetzt passiert ist, würde ich nicht glauben, dass es die Iraner sind. Ich würde auch nicht glauben, dass es die Amerikaner sind, weil die auch kein Interesse eigentlich daran haben können, diese Sache zu eskalieren. Ja, im Moment sieht es so aus, wenn man jetzt die Tatsachen ansieht, als wenn Trump doch ein Interesse hätte. Aber wer ein Interesse daran hat, ist Saudi-Arabien und Israel. Die haben beide ein Interesse, dass die Amerikaner für sie die Iraner angreifen und wegräumen. Ja, und das Merkwürdige ist, dass in der Berichterstattung diese Interessen von Iran und Saudi-Arabien und von den Arabischen Emiraten gar nicht darauf vorkommen. Also Israel ist ja mittlerweile so, als wenn der Staat überhaupt nur noch sozusagen, wie soll ich sagen, ist nicht existent, ja, als politischer Akteur, obwohl er das in sehr hohem Maße ist. Also die Situation im Iran, also jetzt im Golf von Hormuz, wäre etwas, das wäre sozusagen eine klassische iranische Aktion. Ich erinnere daran, was auch so eine Sache war, für die Leute, die sich erinnern können, 86 wurde Gaddafi angegriffen von den Amerikanern, Tripolis, also die Bombardierung von Tripolis durch die Amerikaner. Und das war angeblich eine Strafaktion für die Bombardierung der Diskothek Bombe hochgegangen, hier in Berlin, La Belle. Und man weiß mittlerweile, zumindest habe ich das in mehreren Büchern gelesen, wenn ich jetzt sage weiß, wie viele wissen das, dass die Israelis hatten einen Sender gepflanzt in Libyen, der abstrahlte, wie sich angeblich Gaddafi unterhält darüber, über diesen Anschlag in Libyen. Das fing die NSA ab. Als sozusagen Telefongespräche übers Funknetz. Und die Amerikaner hatten also eine eingepflanzte Operation der Israelis, wo Gaddafi quasi seine Schuld anerkennt. Das haben sie über den NSA abgefangen, hat eine hohe Glaubwürdigkeit, kriegt der Präsident und er sagt, das lassen wir uns nicht gefallen.
Diese Voreiligkeit, ist das ebenfalls ein Faktor, was mir immer wieder auffällt bei jeder False Flag Operation. Da wird immer viel zu schnell zu Strafmaßnahmen aufgerufen und diese werden dann aber auch durchgesetzt. Während man bei den anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien und der USA, da sitzen Whistleblower in Haft und da stört das niemanden und irgendwie droht man, man kritisiert das noch nicht mal, geschweige denn irgendwelche Strafmaßnahmen oder Sanktionen. Wieso ist es so? Wir sehen ja, dass das mit zweierlei Maß gemessen wird. Manche Länder dürfen das, was die anderen noch lange nicht dürfen. Ja. Was sind das für Länder, bei denen die Diplomatie schneller außer Kraft gesetzt wird? Und warum?
Sie kennen ja vielleicht diesen Satz von Egon Bahr von der Schulklasse, wo er gesagt hat, Länder haben keine Freunde, Länder haben Interessen. Merken Sie sich das. Ja. Das ist genau der Punkt.
Das ist aber auch legitim.
Ja, das ist legitim, aber es wird so getan, als wenn die eine Seite westliche Wertegemeinschaft, was weiß ich nicht alles, ja. Und dann werden eben, es geht immer um, also um entweder Rohstoffinteressen, geostrategische Interessen, Vormachtsinteressen. Und die sind die Sachen, die dazu führen, dass man sagt, okay, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Iran. Wie kriegen wir den Iran klein? Und die Sachen, die da vorne stehen, das sind die Anlässe. Das sind nicht die Gründe. Der Anlass für den Iran ist die Vormachtstellung im Nahen Osten. Die Amerikaner haben es geschafft, über ihre Maßnahmen, dieses, was Condoleezza Rice kreatives Chaos nannte, also diese ganze Region in Staaten, die nicht funktionieren, zu verwandeln. Und dann sind eben die übrig bleiben, haben eine immense Macht, weil sie in einem Meer von Chaos sozusagen unterwegs sind. Und das ist immer das Gleiche. Das heißt, Sie können sehen, wenn solche kleinen Ereignisse, möglichst noch moralisch aufgeladen, ja, bösartiger Angriff, so wie bei Pearl Harbor, der Tag der Schande, ja, der Infamie, also der Bösartigkeit, the Day of Infamy, dann sollte aus den ganzen historischen Erfahrungen aus dem 20. Jahrhundert, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, was da los ist. Und wenn eben Länder, gegen die man Interessen hat, wie jetzt auch Russland oder China vom Westen aus, die werden immer angeklagt werden, etwas besonders Perfides oder Gemeines oder sowas gemacht zu haben. Und quasi so, dass die Bevölkerung oder die Zeitung dann fordern, dass man endlich durchgreift, dass man sich das nicht gefallen lässt, sodass die Regierung quasi etwas inszenieren können, mit dem sie geschoben werden in die Richtung, wo sie vorher schon hinwollten.
Und ich glaube, die Öffentlichkeit hat sich auch mittlerweile so dermaßen dran gewöhnt, dass das immer wieder zu diesen Aufrufen, zu Strafmaßnahmen kommen muss. Also es wird mittlerweile auch erstaunlich schnell dazu aufgerufen, bevor irgendeine Untersuchung stattfindet. Wir erinnern uns an MH17, kaum war die Maschine abgeschossen, es konnten noch nicht mal alle Teile gesichert werden, keine Untersuchung hat stattgefunden. Zu Sanktionen wurde aber dennoch schon aufgerufen. Es hat gereicht.
Es war, man kann sagen, eine Sanktion war der Plan. MH17 ist das, was dafür nötig war. Also ich meine, diese ganze Untersuchung, allein die Tatsache, dass die Ukraine in der Untersuchungskommission ist und Russland nicht. Also was ist das schon mal für eine Untersuchung, wo ein Beteiligter mit dabei ist? Ja? Oder dass Malaysia 4 Monate nicht dabei war. Ja?
Also und abgesehen davon, Russland hat ja auch mehrere Beweise vorgelegt. Also sie haben auch ihre Unterlagen bei dem Joint Investigation-Team vorgelegt, genau. Und diese wurden aber bis heute ignoriert und gar nicht wahrgenommen, aus irgendeinem Grund. Und das ist doch auch irgendwo, muss es mit einbezogen werden.
Jetzt würde ich sagen, wenn Sie sagen, die Bevölkerung, ich glaube, Sie müssen unterscheiden, wenn Sie jetzt gucken, unsere Medien schreiben so. Also die Süddeutsche hat jetzt zum Beispiel geschrieben, Trump ist quasi so eine Art Weichei. Der hat ja nicht gleich draufgehauen. Warum hat er denn den Angriff wieder zurückgezogen? Wenn Sie gucken, was in den Kommentaren steht dazu, dann sehen Sie, dass die Bevölkerung oder die Leute, die dort schreiben, haben sehr wohl mittlerweile ein Wissen über diese Operationen, die gemacht werden. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Ja? Also wir kennen, mein Kollege Matthias Bröckers hat hier geschrieben, Tankerangriff im Golf von Tonkin. Ja? Und ich hatte sozusagen noch dazu 3 Brutkästen durch Weapons of Mass Destruction schwer beschädigt. Also quasi ironisiert, dass ja immer diese Sachen so vorkommen. Aber zum Beispiel bei dem Tonkin-Zwischenfall, von dem man jetzt weiß, dass die Amerikaner gelogen haben. Ja? Es gab keinen Angriff dieser 3 nordvietnamesischen Schnellboote auf den amerikanischen Zerstörer, der als Anlass genommen wurde, um endlich in Vietnam einzugreifen. Man wollte ja in Vietnam eingreifen. Aber davor gibt es etwas, was erst in den letzten Jahren rauskam. Da haben die Amerikaner, also die CIA, hat Schnellboote aus Norwegen sich besorgt, aus Holz. Das waren die schnellsten Schiffe, die es überhaupt gab. Kein Boot konnte so schnell fahren wie diese Nasty Class hießen die Boote, mit norwegischen Söldnern. Und die sind mit amerikanischen Truppen oder auch nur die Söldner, es gibt mehrere Angriffe, wo nur diese norwegischen Söldner unterwegs gewesen sind und die haben Nordvietnam bombardiert. Das heißt, sie sind irgendwo in den Hafen reingefahren mit Granatwerfern und haben Schäden angerichtet, wovon die Weltöffentlichkeit nichts erfahren hat. Aber für die Nordvietnamesen war es so, dass ständig irgendwelche Leute ankommen und machen solche sozusagen Anschläge auf sie. Und der Zweck war, dass man die Nordvietnamesen reizt, sodass, wenn jetzt das amerikanische Schiff dahin fährt, das fährt jetzt sozusagen in Parade davor, dass es endlich einen Angriff auf diesen Zerstörer gibt, dass man sagen kann, die Nordvietnamesen sind unheimlich aggressiv, die greifen uns an. Ja? Und dieser ganze Teil, das heißt, man nimmt dann mit Absicht auch Norweger, weil wenn irgendwie jemand aus irgendeinem Grund abgeschossen wird, sage ich mal, die Vietnamesen zerstören so ein Boot, schaffen das. Und dann treiben Leichen im Wasser und dann sieht man, das sind Norweger, sind keine Amerikaner. Dann kann man sagen, haben wir nichts mit zu tun. Das sind diese komischen Wikinger, die fahren immer überall rum und machen Sachen kaputt. Ja? Also das wird ständig gemacht. Das wurde auch bei der schwedischen U-Boot-Affäre hat man eben italienische Mini-U-Boote genommen, weil man dann plausible deniability, glaubwürdige Abstreitbarkeit sagen kann, wir waren das gar nicht. Das ist auch immer ein Kennzeichen davon. Also hier würde es mich nicht wundern, wenn die Leute, die die Minen angebracht haben, ganz andere Leute waren. Und allein schon die Tatsache, das will ich auch noch sagen, wurde gesagt, dann habe ich gelesen, es sind iranische Minen, die angebracht wurden. Das ist ein Beleg dafür, dass es nicht die Iraner waren, weil in der Operation wird immer das Material des Gegners verwendet. Man hinterlässt nicht eine Spur selber, die auf einen zurückweist. Wenn es Iraner wären, dann würden sie wahrscheinlich, wenn es irgend geht, israelische Minen anbringen. Oder das wäre jetzt unsinnig, weil niemand unterschreiben würde, sondern vielleicht Hisbollah-Minen oder was weiß ich. Irgendwas, wo es glaubwürdig wäre, dass es vielleicht jemand war. Oder die Saudis, saudische Minen. Ja? Ich kann Ihnen eine Reihe von Operationen, die ich untersucht habe im Kalten Krieg, zum Beispiel in Schweden, wurde im Gladio-Netzwerk geprobt. Und dann hat die Polizei das gefunden, weil da in der Nähe ein toter Wanderer gefunden wurde, hat die Polizei untersucht. Dann haben die gemerkt, alles war russisch. Die Hämmer waren russisch, der Draht war russisch, die Nägel waren russisch.
Nur noch die Ausweise haben gefällt.
Und es waren aber Schweden. Aber die Schweden haben mit Absicht russische Dinge verwendet, damit im Zweifelsfall, wenn eben was entdeckt wird, man sagen kann, das ist ja alles russisch. Und also das ist sehr, diese Sachen sind perfide, ja. Und man sollte sich angucken, diese Geschichte dieser perfiden Operation, also von der Lusitania mit der Churchill, das wissen wir auch. Also Lusitania, um das zu erklären, war ein Passagierdampfer.
Ein britischer Passagierdampfer.
Okay, also mit Amerikanern aber an Bord. Ja? Mit Amerikanern, es war mit amerikanischen Krankenschwestern an Bord. Und der fährt jetzt von USA nach Großbritannien, fährt an Irland vorbei. Und im Room 40 sitzt Churchill, damals Marineminister, und er kann den gesamten Sprechfunkverkehr der Deutschen abhören. Er weiß also, dass dieser Dampfer in genau reinfährt in die sozusagen den Konus, wo deutsche U-Boote, also wo deutsche U-Boote lagern quasi, Schiffe abzuschießen. Und jetzt ist so, die U-Boote sind damals unheimlich langsam, der Dampfer ist viel schneller als die U-Boote. Also er fährt quasi, er sorgt dafür, dass dieses Kriegsschiff, also dieses Passagierschiff, der große Dampfer, vor die Flinte läuft, den Deutschen. Und die schießen das ab. Und man weiß, dass Churchill auch gesagt hat, dass man einen Anlass finden muss, damit die Amerikaner in den Krieg eintreten, weil Erster Weltkrieg war so, dass es nicht klar war, wer gewinnt. Und er wollte die Amerikaner haben, um eben gegen die Deutschen zu gewinnen. Also das heißt, um sie endgültig zu besiegen. Und das ist eine Sache, das ist quasi das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Wir wissen jetzt also, dass Churchill in diesem Raum die Informationen hatte und nichts getan hat, um diesen Schiff zu retten. Ja, und dann geht das unter und dann wird gesagt, die deutschen Bestien bringen amerikanische Frauen um und die Krankenschwestern wurden Medaillen gedruckt. Also es wurde ein hochgradig moralisch aufgeladener Effekt, der zeigen sollte, die bösartigen Hunnen bringen unsere Frauen um und wir müssen uns jetzt dagegen wehren. Das war also das war der Punkt, der dazu geführt hat, dass in der Öffentlichkeit der Kriegseintritt der Amerikaner eine Begründung hatte. Wann immer so etwas ist, ob es Lusitania heißt, ob es im Golf von Tonkin dieser Zwischenfall ist, ob es KAL 007 ist, also ein Verkehrsflugzeug, das die bösen Sowjets abschießen, oder jetzt ein Tanker, dann sollte, auch wenn der Nachrichtenjournalist noch nicht sagen kann, so sind die Tatsachen, weil das zu frisch ist, dann sollte der Zuschauer, Zuhörer gewarnt sein, dass offenbar jemand vorhat, ihn in die Stimmung zu versetzen, dass die Regierung das tun kann, was sie aus ganz anderen Gründen sowieso tun will.
Zumindest daran erinnern, dass es in der Geschichte schon mal vorgekommen ist, mehrfach.
Ich würde, bei mir gehen sofort alle Warnlampen an. Das war ja der Grund, warum zum Beispiel jemand wie Andreas von Bülow, ja, als Minister, der sich sehr intensiv beschäftigt hatte mit dem Kalten Krieg, dass der sagte, als er 9/11 sieht, dann sagt er, ich kenne das Muster. Das riecht, er hat ja damals gesagt, wenn Sie die Karte der Drogenhandel, der Gewaltkriminalität und des Terrorismus übereinander legen, dann sehen Sie immer das Gleiche. Ja. Und das war für ihn der Punkt, weil er sagte sozusagen, das stinkt zum Himmel.
5 Indizien, es könnte sich um eine False Flag handeln. Nummer 1. Es bestehen heraustragende wirtschaftliche und oder geopolitische Interessen, zum Beispiel Ressourcen, passende geografische Lage etc. pp. Natürlich besitzt jedes Land irgendetwas, was auch für andere von Interesse ist. Die Länder Afrikas sind zum Beispiel reich an seltenen Erden. Diese werden für die Handyproduktion gebraucht. Andere Länder sind wiederum geostrategisch von Bedeutung. Kuba beispielsweise war im Kalten Krieg als Einflusszone heiß begehrt. Dieser Punkt allein ist noch lange kein Beweis für eine False Flag. Vielmehr ist es die Zusammensetzung aus mehreren sich wiederholenden Ereignissen. Und da bin ich schon beim zweiten Punkt. Widerstand. Das Objekt der Interessen, also es könnte das ein Land sein oder ein Gebiet sein, weigert sich, sich den Forderungen der Interessenten freiwillig zu beugen. Hierzu muss man ergänzen, dass die Forderungen in der Regel doch eher einseitig sind, so dass das eigentliche Land oder Gebiet bei den Verhandlungen als Verlierer ausgeht. Das EU-Abkommen mit der Ukraine, welches Präsident Janukowitsch nicht unterschreiben wollte, verlangte eine Kündigung der Handelsbeziehungen mit Russland. Im Gegenzug bot es keinen Ersatz für die daraus resultierenden finanziellen Verluste. Außerdem verlangte es Reformen, die die Ukraine finanziell nicht stemmen konnte. Es zwang das Land, sich beim IWF zu verschulden. Und natürlich verlangte es, dass es ein Teil der westlichen militärischen Allianz wird. Der Indiz Punkt Nummer 3: Abwesenheit von einem Grund zum Angriff. Das Land liefert nach den international geltenden Gesetzen von allein keine Grundlage für eine Strafmaßnahme. Seien es eine militärische Intervention oder Sanktionen. Nummer 4: Absurde Beweismittel. Eine unrealistische, ja geradezu an Wunder grenzende Beweislage sind zum Beispiel Ausweise der Täter, die den Ermittlern in die Hände fallen, oder Beweise, die etwas zu offensichtlich auf den Täter deuten. Und der 5. Punkt ist voreilige Strafmaßnahmen. Voreilige Ankündigung von Strafmaßnahmen beteiligter Interessengruppen noch vor einem Schuldnachweis. Pflichten Sie dem bei? Haben Sie da noch Ergänzungen oder Korrekturen?
Nein, das ist erstmal ist es, würde ich sagen, alles, was Sie gesagt haben, stimmt. Ich hätte jetzt keinen Punkt, wo ich sagen würde, das müssten Sie aber anders betrachten. Das ist auf jeden Fall, ist das richtig. Ich habe jetzt überlegt, was ich so mit welchen Operationen, aber es geht auch immer darum, dieses, was ich sagte, moralisch aufgeladene. Wenn Sie an den ersten Golfkrieg denken, an die Brutkästen, Babys, ja. Mhm. Sozusagen der Gipfelpunkt der Bestialität, ja, also sozusagen Babys, die Schutz brauchen, dem Tod anheimzugeben, das ist so widerlich, da sollte man aufpassen. Im Ersten Weltkrieg waren es die Deutschen, die die Mütter aufgeschlitzt haben und die Babys mit dem Bajonett, also solche Sachen werden immer erzählt. Das ist, wenn man das hört, sollte man sofort, das ist so ein Punkt, wo man sofort aufpassen sollte. Nur, es geht eben davor. Also, was Sie auch richtig sagten, es geht ja um Interessen. Wenn man sieht, dass es so eine Interessenlage gibt und dann so ein Konflikt losgeht und dann offenbar die andere Seite agiert. Ich meine, das beste Beispiel war die Ankündigung in Syrien, wenn Assad Giftgas einsetzt, dann wird militärisch eingegriffen. Mhm. Und dann hat angeblich Assad nichts Eiligeres zu tun, nachdem er militärisch den Konflikt gewonnen hat, um schnell mal Giftgas einzusetzen, damit er auf jeden Fall sich selber in beide Füße schießt, dann nochmal ins Bein und sich dann mit Zielschreiber dahinstellt, dass er endlich angegriffen wird.
Ganz genau, also diese Ereignisse sind meistens sehr laut, sie sind sehr präsent, sie sind auch übertrieben, also das ist wirklich auch so, wie Sie sagten, dass so, dass die eine Seite wirklich wie ungeheuerliches, unmenschliches Monster aussieht. Warum sollte man sich zu so einer Zielscheibe machen? Warum sollte man als Land oder ein Gebiet sich zum Monster quasi, als Monster vor der ganzen Welt hinstellen. MH17-Abschuss ist da der beste Beispiel dafür aus meiner Sicht, weil es hat enorm geschadet der Donetsk- und Luganska-Regionen. Sie wurden seitdem als prorussische Separatisten, Terroristen, also sie wurden wirklich von der Weltgemeinschaft, von der Öffentlichkeit als vermehrt als Terroristen dargestellt. Mhm. Für sie war das in keinster Weise gut.
Seit die Amerikaner die Sowjetunion besiegt haben, kurz danach kam diese sogenannte Wolfowitz-Doktrin, die gesagt hat, wir können uns jetzt erlauben zu machen, was wir wollen. Es gibt niemand mehr, der uns daran hindern kann. Wir sind die Einzigen und jeder Konkurrent, der auftritt, der vielleicht etwas werden könnte, muss von uns beseitigt werden. Das ist jetzt China, das ist gar nicht so sehr Russland. Ja, Russland wird geschlagen, weil die NATO auch immer einen Feind braucht, damit dieser riesige Militärapparat, der letztlich diesem Zweck dient, unter Aufsicht der Amerikaner.
Er braucht Feinde.
Er braucht Feinde. Also das heißt, Sie stellen sich, wenn Sie nehmen 1989 oder mit Gorbatschow, das ist ja sozusagen mein großes Thema, wo ich denke, da begann dieser absolute Niedergang des Westens, ja, wo die Perfidie, die Lüge eingezogen ist. Man hat jemanden wie Gorbatschow und dann wird noch der Warschauer Pakt aufgelöst und dann wird das nicht betrachtet als Möglichkeit, in Zukunft vernünftig miteinander umzugehen, was wohl viele, die damals verhandelt haben, auch so sehen. Ja, ich habe einige Gespräche geführt, wo man sieht, die Generation, die jetzt so, sag ich mal, langsam stirbt, ja, die damals aber, die damals wesentlich war, die haben alle im Kopf diese Drohung des Kalten Krieges, die Möglichkeit eines Nuklearkrieges. Die finden das überhaupt nicht gut, was jetzt läuft. Aber von Seiten Amerikaner ist es 89, wir haben gewonnen und jetzt machen wir uns die Welt wie unipolarer Moment. Das war der Aufsatz von Charles Krauthammer. Der sagte, die Deutschen stecken sowieso, die verstecken sich immer unter dem Tisch, wenn es ernst wird, jetzt also seit Zweiter Weltkrieg. Ja. Das wurde jetzt wieder zitiert in diesem Zusammenhang mit dem Iran. Und wir sind jetzt diejenigen, die herrschen. Und ab dort, Warschauer Pakt wird aufgelöst, NATO bleibt bestehen. Und dann sagt die NATO, was machen wir denn jetzt? Ja, wir sind so ein Riesenapparat. Und dann sagen sie, out of area or out of business. Entweder Auslandseinsätze oder unsere Sinnlosigkeit ist klar. Und dann kommt 2014, ist coming, NATO is coming home, hieß das. Die NATO kommt wieder zurück nach Europa. Russland ist da als böser Feind. Wir haben wieder was. Und eigentlich geht es jetzt für die nächste Zeit geht's gegen China. Aber es ist so, dass die Diplomatie, also noch so ein Name ist Dag Hammarskjöld, ja? Also Leute, die es geschafft haben, wirklich solche Konflikte wie den Suezkrise, die er und den Koreakrieg, wo er Unglaubliches geleistet hat, ja? Also in den Verhandlungen, das ist gar nicht mehr erwünscht, sondern seit dieser Wolfowitz-Doktrin glauben die Amerikaner, sie könnten es sich leisten, durch ihren riesigen Knüppel, ihr Militär, die Welt zu beherrschen. Und das zerbröselt jetzt gerade. Wir leben mit, wie dieses Imperium sozusagen ja, zerbröselt. Und die Frage ist, werden die, wenn sie schwächer werden, um sich schlagen dabei? Oder werden sie sozusagen still verschwinden, so wie es die Warschauer Paktstaaten oder der Warschauer Pakt getan hat? Und das ist im Moment, Trump ist ja angetreten mit dem Versprechen, die Größe Amerikas wiederherzustellen. Und das ist, die ganze Situation ist brandgefährlich, weil Trump ein Präsident ist, der sozusagen vor sich hergetrieben wird von den Gegnern in den Republikanern und in den Demokraten, die ihm diese Unterstellung, dass er mit Putin ganz eng sei und eigentlich die russischen Interessen vertritt. Er muss also immer besonders hart schlagen gegen Russland, um seine Glaubwürdigkeit zu behalten. Er ist nicht jemand, der verhandeln kann. Also wenn man sich erinnert an die Kuba-Krise, dann ist die dadurch gelöst worden, dass tatsächlich Kennedy und Khrushchev miteinander direkt geredet haben. Das wusste keiner. Und die haben sich auch noch gut verstanden.
Ja.
Also da war auf einmal war quasi am Horizont, dass Kennedy und Khrushchev könnte sein, dass man anders miteinander umgeht. Dass es irgendwie sozusagen auf eine andere Weise, es sind ja immer noch Änderungen da, aber es sind Änderungen, die dann friedlich seien. Kennedy ist dann ermordet worden, ja. Also der hat gestört. Es hieß, er ist zu weich mit den Kommunisten, er ist zu nachgiebig mit den Negerstaaten, wie es damals hieß. Also Kolonialismus war noch ein großes Thema. Also das ist so etwas, wo man sehen kann, die Amerikaner, um darauf zurückzukommen, dieser unipolare Moment. Sie haben gesagt, wir werden die Welt allein beherrschen. Die Chinesen und Russen haben gesagt, multipolar. Wir brauchen eine multipolare mit verschiedenen Akteuren. Sozusagen klar, finde ich, wer kann dieser unipolaren Sache zustimmen? Und das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Und der Trump, wenn es dort kracht, mit dem Ganzen, wie er sich verhält, muss er eigentlich sozusagen die dicksten Arme ausfahren. Und das ist gefährlich.
Ja? Aber jetzt, Herr Pohrmann, zum Abschluss, Ihr Fazit. Der Anschlag auf die Tanker im Golf von Oman, ist das auf der Skala False Flag Operation von 1 sehr wahrscheinlich gar hundertprozentig kein False Flag, bis 10 ist es ein False Flag. Wo würden Sie diesen Vorfall platzieren?
Also bei 8, 9.
Bei 8, 9.
Das war der RT Deutsch Podcast.